Ladies and gentlemen, the beat goes on.
KHJ Los Angeles.
3:31 in Los Angeles. This is the real Don Steve.
I know that it's time.
Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Wie passend, dass es gerade unsere 69. Folge ist, die sich Quentin Tarantinos 9. Film widmet und Once Upon a Time in Hollywood spielt 1969. Wir besprechen den Film inklusive Spoiler ab Minute 15. Davor gehen wir kurz auf die neuen Staffeln von Casa de Papel bzw. Haus des Geldes und Mindhunter ein. Wir versuchen dabei, Spoiler zu vermeiden, aber wer überspringen mag, ab zur Minute 15. Zum Schluss empfehle ich noch Big Little Lies von David E. Kelly, eine Serie, die bei uns in Deutschland primär auf Sky verfügbar ist. Jetzt geht's los. Casa de Papel, also lohnt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, darüber eine eigene Folge zu machen, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ist aber schwierig, darüber zu reden ohne Spoiler, wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Aber ich finde die Staffel einfach nur so überflüssig. Ich finde, die Serie wäre besser gewesen, wenn sie einfach vorbei gewesen wäre. Oder wie also ich meine, ja, es ist unterhaltsam. Oder wie fandest du, hast geguckt, ne?
Mhm.
Die Fortsetzung.
Ich war ehrlich gesagt total überrascht, dass es so mittendrin aufgehört hat. Wie viele Folgen waren das? 9 oder so?
8. Es waren genau 8.
Also ich habe gedacht, okay, schön knackige, kurze Staffel. Aber ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das hat ja auch wirklich relativ abrupt geendet.
Ja, ja, auch ein Cliffhanger halt, ne?
Mhm.
Wobei ich sagen muss, ich war noch
Ich fand das echt ein bisschen schade, weil es kann eigentlich jetzt auch nicht mehr viel besser werden, weil die Spirale ist so
aufgedreht.
So ins Extreme jetzt gedreht.
Ja, ja, aber ich finde alles so, die neue Böse, die sie eingeführt haben, als diese schwangere Folter-Verhandlungsführerin, dann überhaupt, dass sie dann auch noch mit diesen Rückblenden arbeiten, um alle Figuren, die eigentlich schon tot sind, noch weiterhin in der Serie zu haben, das finde ich doof. Also ich finde es einfach, also ich mag es nicht. Ich finde, das ist so eine Art von Fortsetzung, die es schafft, die Qualität der eigentlichen, also es ist, wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber ich finde die Fortsetzung so überflüssig, dass es die Tatsache, dass sie existiert, dadurch wird die Qualität des Originals relativiert.
Und ja, also so krass sehe ich es jetzt, glaube ich, nicht. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, einige Charaktere wiederzusehen.
Mhm. Und zwar, also jetzt auch Leute von der, also weil die Kerncharaktere, das ist ja klar, dass die wieder da sind, aber da haben halt immer
auch. Ja, überhaupt einfach diesen Cast wiederzutreffen.
Ja, okay, das stimmt. Die sind auch alle, das ist auch.
Ich fand wirklich auch die ersten Folgen auch wirklich sehr gut. Ich fand die Szene großartig, wo sie mit den Zeppelinen durch Madrid fliegen und dann das Geld abwerfen. Dieses so, wir sind wieder da, ist ja die erste Folge auch. Aber dann wird es halt sehr schnell wieder in dieses Schema hineingesteckt und diese, das ist ja jetzt die spanische Zentralbank, in der sie sind, ne?
Mhm.
Oder nee, die Goldreserve oder was?
Das ist die spanische Zentralbank jetzt. Das war vorher war es ja die spanische, die Münze.
Vorher waren sie in der Münze. Ja. So, und das ist so ähnlich. Die Gebäude sehen auch so gleich aus. Also das ist wirklich 1:1 nachgebaut. So,
dass ja, sie es ist.
Situation haben, dass sie künstlich, wird dieser Zustand dann wieder verlängert, dass sie dann drin bleiben müssen. Dann passieren irgendwelche, natürlich muss irgendwas schief gehen.
Aber sie sind ja auf alles vorbereitet. Aber es eskaliert halt. Es eskaliert auch, mehr, finde ich.
Es eskaliert mehr. Also sie drücken schon auf die Tube einerseits, aber andererseits finde ich es auch nervig. Ich meine, das gehört auch zu der Idee dazu, dass es immer weiter gedreht wird. Aber ich finde, es wird halt, vor allem gegen Ende, wird es einfach unglaubwürdig. Da konnte ich nicht mehr so mitgehen, dass sie halt dann auf einmal noch einen eine Panzerfaust irgendwo herholen und alles, so dass sie wirklich alles dabei haben.
Zur Verteidigung, die Panzerfäuste kamen schon vor, als sie den Dings in der allerersten Folge festnehmen. Da hat er auf der Insel holt er auch schon eine Panzerfaust raus, nicht mehr so, das ist so übertrieben. Und naja, insofern war ich jetzt nicht so richtig überrascht, dass sie die dann haben. Aber was mich so ein bisschen ärgert, ist, wie sehr das halt sich selbst kopiert. Ne? Also das ja. Weil ich habe mich halt gefragt, wie kann man denn diese Story jetzt weitererzählen, wo die das Ziel erreicht haben, nach den, ich weiß nicht, 20 Folgen oder was das war, die es bisher gab. Und dann nach den 20 Folgen jetzt, dann ging es am Anfang darum, wie sie in Freiheit sind, und dann gibt es aber einen Grund, warum sie alle wieder zusammenkommen müssen, und dann haben sie auch wieder ein Trainingslager, auf das man Rückblenden machen kann. Dann gibt es zusätzlich die Ebene, die noch vor der allerersten Staffel spielt, wo es dann darum geht, dass es zwei verschiedene Pläne gibt, nämlich entweder die Münze oder die Bank auszurauben. Es gibt so Kleinigkeiten, die wiederum cool sind. Also wie der Tresor unter Wasser gesetzt wird und dass sie dann da eine Schleuse bauen und reintauchen. Also was ist, so Sachen sind cool.
Ja, das ist eine tolle Heist-Movie-Szene, ne?
Genau.
So dieses so, das guckt man einfach gerne.
Ja. Aber das ist
du hast vollkommen recht. So, sie kopieren sich selbst und sie setzen es wieder irgendwie auf null und dann geht es wieder von vorne los unter veränderten Bedingungen. Und es wird nicht weitererzählt, wirklich, die Geschichte.
Ja, also ich finde auch kein großer, es ist kein, ist ein bisschen schade drum, aber es ist trotzdem gute Unterhaltung, aber ich habe mich ein bisschen dabei geärgert und mir gleichzeitig gedacht, naja gut, eine ganze Folge brauchen wir dazu nichts zu machen. Aber Mindhunter und Once Upon a Time in Hollywood passt ja zumindest so ganz grob zusammen thematisch. Vielleicht schaffen wir es ja, über Mindhunter zu reden, ohne zu spoilen, und machen dann aber eine komplette Spoiler-Diskussion zu Tarantino, oder?
Hast du Mindhunter auch schon komplett gesehen?
Noch gar nichts.
Ah, okay.
Deswegen müsstest, wenn, dann du mir erzählen.
Dann darf ich ja auch nicht spoilern, ja.
Ja, also sollen wir vielleicht, dann lass uns Mindhunter gerade zuerst machen. Also
geht auch schnell, glaube ich, weil ich würde da jetzt auch nicht zu viel verraten, beziehungsweise auch jetzt dir nicht zu viel verraten. Wobei es auch jetzt nicht so arg was zu verraten gibt, glaube ich. Man kennt, wenn man die erste Staffel gesehen hat, weiß man, worum es geht, weiß man, worum es sich dreht, und das geht im Prinzip so weiter.
Mhm.
Es ist,
aber es gibt,
also ich glaube, so viel, man kann so viel sagen, Manson steht auch nicht im Zentrum.
Mhm.
Das hatte ich ein bisschen so gedacht, als ich so die Berichterstattung verfolgt habe, das ist jetzt so sehr stark, aber das wird relativ schnell klar, und es ist ja auch so, Manson selber ist ja auch kein Massenmörder in dem Sinne, der ist ja das Mastermind, der ist so dieser manic manipulative Typ.
Mhm.
Es ist ein cooler Auftritt.
Ja.
Der Gag ist halt einfach, dass es derselbe Schauspieler ist, der auch in dem neuen Tarantino Charles Manson spielt.
In genau einer Szene.
Allerdings in einer, die neue Staffel von Mindhunter spielt, glaube ich, 1977, also Ende der 70er oder noch später. Also da ist Manson auch einfach schon älter.
Ja, und auch schon ein paar Jahre im Knast.
Und das, aber das ist der Auftritt, den er hat, und dieser Schauspieler, der macht das wirklich, wirklich gut. Es ist ein sehr verstörend überzeugender Manson, den wir da sehen. Hm. Ansonsten geht es halt weiter um diese Profiler-Arbeit.
Ja.
Es spielt zu einem großen Teil in Atlanta, ein aktueller Fall untersucht wird, der so ein bisschen halt auch ihre Recherchearbeit unterbricht.
Ist das die Story, die schon so?
Teil ihrer Arbeit besteht ja darin, dass sie Leute, dass sie Massen, Serienmörder in der im Knast besuchen.
Ja.
Und ja, es gab immer diese kurzen Andeutungen von so einem Typen in der ersten Staffel, der irgendwas im Schilde führt.
Genau, ja. Das wollte ich wissen, ob das aufgegriffen wird.
Das geht weiter.
Ja. Okay,
aber das steht auch nicht im Zentrum.
Okay. Da kann man auch sagen. Gut, okay, aber ganz ehrlich, ich muss auch sagen, das hat mich auch fast. Hätte ich nicht gebraucht. Ich fand, das war schon interessant genug, die Dynamik zwischen den verschiedenen Polizisten und so diese Entwicklung des Profiling als dramatische Serie erzählt, fand genau. Ich auch schon einen guten Ansatz. Und wenn man dann so als Gaststars sozusagen Amerikas berüchtigste Serienmörder und oder ja, eben halt eben auch Charles Manson, auch wenn der selber kein Serienmörder ist. Hat und da Schauspieler gut tolle Arbeit leisten dürfen, indem sie diese Charaktere, diese historischen Personen verkörpern, finde ich das schon, also reicht mir das schon. Also das werde ich mir auf jeden Fall, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, ich muss nochmal schauen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Es geht wieder so ein bisschen das Thema, ob diese neue Arbeit von Ihnen von der Polizei akzeptiert wird und so, dass sie so ja. ein bisschen Schwierigkeiten haben, das durchzusetzen. Das ist jetzt nicht mehr so stark der Fall, spielt aber immer noch eine Rolle. Sie kriegen einen neuen Chef, der sie ein bisschen mehr auch supportet dabei. Und es gibt eine wirklich herzzerreißend traurige Geschichte, mit dem älteren von den beiden Ermittlern zu tun hat, dem Bill Trench.
Ja.
Das ist wirklich auch sehr, sehr einfühlsam auch erzählt. Und insgesamt, also es ist von der Qualität, die man gewohnt ist, in der ersten Staffel geht es wirklich weiter. Also es ist absolut schön detailliert gemacht. Mit einem Auge, also auch für diese ganzen zeithistorischen Details irgendwie, ob da jetzt irgendwie eine Sprite-Dose steht, die so aussieht, wie sie in den 70ern halt aussahen oder was sie für, also diese ganzen dieses ganze nebenbei. Und es ist einfach extrem stimmungsvoll. Also die Musik ist unheimlich, die Bildsprache, es ist die ganze Zeit sehr, sehr oder relativ düster auch. Es ist nicht die ganze Zeit dunkel, aber es ist schon immer so ein bisschen so schummrig und irgendwie so ein bisschen so eine sinistre Stimmung. Also der schafft es einfach, diese Serie schafft es einfach sehr, sehr gut, so eine bedrückende Stimmung auch hervorzurufen. Das ist auch einfach, ich glaube, so in mindestens 2 oder 3 Folgen hat auch David Fincher wieder Regie geführt, der ja diese Serie, der Produzent ist von der Serie auch.
Ja.
Und der auch einfach ein Spezialist ist für so sehr durchdachte Kamerafahrten und so und stimmungsvolle Bilder und alles so ein bisschen düster. Also macht sehr viel Spaß. Man muss aber schon wirklich so bei ein paar Stellen habe ich so gedacht, krass, okay, das ist jetzt schon ein bisschen so, da könnte man auch mal schlecht träumen.
Okay, also es wird gruselig.
Es ist ein bisschen gruselig auch, genau.
Ja. Es ist interessant, weil es ist die LaBianca Tate Murders, die jähren sich ja jetzt tatsächlich zum 50. Mal. Das war ja im gleichen Sommer wie Woodstock oder gleichen Jahr wie Woodstock. Und da gibt es tatsächlich einiges. Ne? Also der Tarantino-Film spielt auch vor genau 50 Jahren, im Jahr 1969. Und Mindhunter spielt später, aber es dreht sich eben auch ein bisschen um Charles Manson. Es gibt auch den Film, der aber, glaube ich, eher, ich weiß nicht, ob der zu empfehlen ist, aber vielleicht etwas fragwürdig ist, Charlie Says. Und das ist, glaube ich, ein Horrorfilm über die Manson Family. Der wird auf dem kommenden Fantasy Filmfest laufen. 93 KHJ Golden. Oh yeah. D. Clark. Boyle Heights. Hey, little girl, man. Ooh. Aber ja, genau, Charles Manson wollte ich jetzt als geschickte Überleitung nehmen, um dann jetzt inklusive Spoiler über Quentin Tarantinos neunten Film, er selber zählt ja Kill Bill 1 und 2 als einen, seinen neunten Film Once Upon a Time in Hollywood zu sprechen. Und mal ganz grob gefragt, wie hat er dir gefallen? Da, wir haben noch gar nichts ausgetauscht, das finde ich, jetzt bin ich mal gespannt.
So-so. Also ich bin echt ein bisschen zwiegespalten.
Okay. Woran würdest du...
Ich war mit ein paar Leuten, mit ein paar Freunden im Kino und wir haben uns alle danach so angeguckt und so... Boah. Also wir waren alle ein bisschen enttäuscht. Ich kann aber immer noch nicht genau sagen, woran es liegt.
Okay.
Weil er hat ja die üblichen Zutaten eines Tarantino-Films, zumindest jetzt in den letzten... Die sich so in den letzten so etabliert haben. Er ist sehr lang. Es wird sehr viel geredet. Mhm. Es gibt sehr viel so einfach so auch Dialoge oder Austäusche, die ins Nichts führen. So.
Mhm.
Auf der Plusseite, er ist sehr schön gemacht.
Ja.
Also er hat ein extrem schönes, wie sagt man, Requisiten, Bühnenbild,
ja, Production Design,
Kolorit, Musik und man, jetzt wäre so ein bisschen die Frage, so wie es mit den Darstellern ist. Also zum Beispiel hat mir Brad Pitt sehr gut gefallen. Bei Leonardo DiCaprio bin ich mir nicht so sicher auch, weil der auch so ein bisschen so dieses, ob das die richtige Rolle für ihn war.
Ja, okay, aber das...
Oder ob er so richtig in dieser Rolle,
besetzt Rolle war. Gepasst hat. Ja,
mhm.
Da würde ich gerne direkt auf einhaken. Also meine Reaktion war, nachdem wir den Film geguckt haben, also ich habe zwischendurch ein, zweimal auf die Uhr geguckt, aber gar nicht unbedingt so, weil ich ungeduldig war, sondern auch teilweise, weil ich einfach wissen wollte, wie spät es ist. und ich war, ich habe dem Film jetzt nicht angemerkt, dass er so lang ist, wie er ist. Und als er aus war, und ich habe auf die Uhr geguckt und gesehen, ach, es ist ja erst 11 Uhr, habe ich gedacht, ich dachte, der wäre 3 Stunden lang. Aber nein, der war ja nur 2 Stunden 40. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich war mit einem Kumpel und wir haben uns danach kurz angeguckt und meinten, ja, war nett. So. Mhm. Ich muss sagen, mir hat Hateful Eight gar nicht gefallen. Hateful Eight, da war ich aber auch im Metropolis in Köln und deren Sitze sind die Hölle und ich hatte Rückenschmerzen. Ich habe gelitten und ich konnte nicht mehr sitzen und der Film hörte nicht auf und es hat mich wirklich so, da habe ich mich wirklich so richtig geärgert darüber, wie lange ich den Film fand. Auch was für Längen der hatte. Und ich war einfach von meiner Erwartungshaltung, habe ich mir gedacht, oh, Tarantino, Western und Kammerspiel und war aber dann relativ enttäuscht von dem, was er nachher gemacht hat. Wobei er da ja noch sich deutlich mehr Mühe gemacht hat, was einen Plot angeht. Also ich meine, klar geht es bei Tarantino immer ganz viel um Dialoge und auch darum, irgendwie den Schauspielern viel Möglichkeit zu geben. Aber, also ich finde, der Film hat ein paar Sachen, die er hätte besser machen können. Und zwar wäre es schon mal super gewesen, hätte er nichts, gar nichts mit Charles Manson und Sharon Tate zu tun gehabt. Oder zumindest weniger. Weil, also der Film hat ja schon nicht viel damit zu tun. Ich finde die Story, man hätte so eine viel interessantere Story erzählen können, hätte man versucht, dem Charakter von Leonardo DiCaprio und der Dynamik, weil ich finde, es hat ganz so ein bisschen so eine verhinderte Romanze ist das, finde ich, zwischen den beiden. Also es ist so, hat was Homoerotisches und das habe ich zu einer Kollegin am nächsten Morgen gesagt, die hat ihn am gleichen Abend in einer anderen Vorstellung gesehen und da habe ich gemeint, ich hätte es besser gefunden, wenn der Film ein bisschen weniger Inglourious Basterds und ein bisschen mehr Brokeback Mountain gewesen wäre. Also, weil mit den Glorious Bastards meine ich eben das Ende, wo der Film dann eben in einer Gewaltfantasie/Wunscherfüllung irgendwie so kumuliert. Mhm. Da ist das Märchenhafte dann ein Stück weit drin. Aber ich fand die Sequenz, wo Brad Pitt auf die Spahn Ranch rauffährt und dann mit den ganzen Manson-Mädels interagiert und ach Gott, ich weiß es nicht. Und auch ich finde Margot Robbie sehr gut, ja, aber ich muss mir nicht angucken, wie sie ins Kino geht und Sharon Tate anguckt und ihre Füße, die dreckig sind, obwohl sie in Stiefeln sind, waren. Hochlegt und ich war auch vorgewarnt, dass viele Füße drin sind, also noch mehr als sonst, aber ich fand es gar nicht so extrem, weil Tarantino hat ja so ein Fußding. Also ich muss sagen, mir hat dieser ganze Hollywood-Kram gefallen. Und um auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen, ja, eventuell wäre es stärker gewesen, wenn ein Schauspieler, der eher am Ende seiner Karriere oder seine Karriere schon hinter sich gehabt hätte, wenn das jemand gewesen wäre, der womöglich auch ein Seriendarsteller gewesen ist und dessen beste Zeit längst hinter ihm liegt. Ich weiß nicht, da gibt es ja einige Leute, die das hätten sein können. Irgendjemand aus den 90er Jahren, der vielleicht irgendwie einfach nur so ein Fernsehseriendarsteller war, der es nie im Film geschafft hat, das wäre interessant gewesen, weil das wäre dann viel mehr so gewesen wie John Travolta in Pulp Fiction, der dadurch seinen zweiten Karriereschub bekommen hat. Oder Kurt
irgendwie
Russell.
Irgendwie nimmt man das dem Leonardo DiCaprio halt nicht so ab, diese Rolle.
Wobei
er sich, wie er das ja immer tut, unglaublich viel Mühe gibt.
Also ich muss sagen, ich fand die schauspielerische Leistung von ihm durchaus sehr gut. Also die eine Szene, wo er als Schauspieler da sitzt und ihm klar wird, wie sehr der Roman, den er gerade liest, seine eigene Situation oder sein Empfinden seines Lebens widerspiegelt und er in Tränen ausbricht, während er neben der Kinderschauspielerin sitzt. Ich fand das war schon sehr stark. Und also ich finde, der Film, wenn er sich damit allein nur mit Hollywood beschäftigt hätte und nicht, weil es ist so, ich weiß nicht genau, inwieweit da sich jetzt auch so das Drehbuch geändert hat, während er daran gearbeitet hat, weil es gab ursprünglich auch mal Gerüchte, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio irgendwie Detektive spielen würden oder Polizisten, die irgendwas mit Manson zu tun hätten. Da frage ich mich, ob das wirklich so war oder ob das alles nur Bullshit war, weil so sehr kann sich ja so ein Film nicht verändert haben, ne? Also im Prozess der Produktion. Wobei wahrscheinlich, wenn Tarantino sagt, ich möchte einen Film machen, der 1969 spielt und Charles Manson kommt drin vor, dann kriegt er wahrscheinlich schon Geld genug zusammen, um einen Film zu machen. Wahrscheinlich kann Tarantino nur sagen, ich mache einen Film und er kriegt Geld.
Also. Das wird schon ein Grund gewesen sein. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe mich nicht gelangweilt jetzt.
Nee, meine ich ja auch.
Das war bei Hateful Eight, obwohl ich den schon gut fand. Ich mochte den schon, aber der hat wirklich sowas Quälendes, Langsames. Was wirklich Zerdehntes, wo man denkt so, okay, jetzt gehst du nochmal in die Ecke rüber und brauchst eine halbe Stunde, bis du dich hingesetzt hast und mit dem redest und so. Ja. Und das baut aber irgendwie dann doch mit der Zeit irgendwie so eine Spannung auf, aber es dauert unendlich langsam. Also ich meine, das ist ja auch einfach, weil es ein Kammerspiel ist.
Mhm. Da wird ja auch absichtlich durch die Länge wird ja Spannung aufgebaut in dem Film, aber das hat mich gestört, weil ich fand es halt penetrant.
Der Once Upon a Time in Hollywood jetzt, der ist ja durchaus abwechslungsreich, weil auch andauernd und wie viel Mühe da drin gesteckt haben muss, diese ganzen kleinen Sequenzen zu drehen, die auf die Karriere zurückblicken von
siehst du mal, ich hab's schon wieder vergessen.
Und das ist aber auch gleichzeitig der Punkt, dass sich der Film so ein bisschen darin verliert, so einen 1969 zu heraufzubeschwören und wirklich mit allen Songs wahrscheinlich, die der junge Tarantino damals gehört hat, reinplatziert oder allen Sachen, an die er sich erinnert. Also es ist so sehr eine Hommage, dass er dann darüber so ein bisschen sich selbst so ein bisschen verliert auch. Und also ich fand das einen interessanten Punkt jetzt, wo du das gesagt hast, hätte es diese ganzen Manson-Ebene überhaupt gebraucht, weil sie ja wirklich sehr, 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 also Manson selber ja nur einen Mini-Auftritt hat, die Family ein bisschen länger. An sich hätte es das nicht gebraucht.
Hm.
Es ist aber natürlich 2019 einen Film über 1969 zu machen mit Manson, das ist einfach auch eine Sache, die einfach, das ist einfach ein Werbeeffekt so ein bisschen,
ja.
Macht neugierig auch. Aber ein bisschen unterstützt es halt auch so diese ganze Stimmung. Ja, das geht ja auch so ein bisschen um das Ende des alten Hollywood.
Mhm, genau.
Und diese alten Western-Filme, in denen halt eben Leonardo DiCaprio gespielt hat, dass das nicht mehr gefragt ist, dass langsam so New Hollywood entsteht.
Genau, und wozu eben die Sharon Tate gehört und Roman Polanski.
Genau, der Film mit die nicht Dean Martin, also der Film, den sich...
Doch, der ist mit Dean Martin, meine ich, oder?
The Wrecking Crew. Tate anguckt.
Ja, The Wrecking Crew.
Ist ja auch so eine der letzten Screwball-Komödien, die es dann gab. Und analog damit symbolisiert halt Manson und die Family so das Ende der Flower Power und Hippies-Zeit. Das ist so dieses Schwellending, was dadurch so ein bisschen noch unterstützt wird. Das ist ja auch das, was so was Woodstock ausmacht. Der Höhepunkt gleichzeitig das Ende der Hippie-Ära so ein bisschen. Also 1969 ist ja in vielerlei Hinsicht ein total spannendes Jahr, weil da total viel endete auch. Und das versucht er halt damit noch so ein bisschen mitzunehmen. Und das ist ja auch, deswegen, oder das findet sich ja darin dann wieder, dass der Jack Cahill die ganze Zeit auf die Hippies schimpft und so.
Mhm.
Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja auch, hat ja auch eine Funktion in dem Kontext.
Ja.
Ich habe mir den Soundtrack angehört gestern mal bei am Sonntag, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Und ich fand das faszinierend. Also ich habe jetzt nicht so Lieblingssongs oder so, aber ich finde es einfach faszinierend, dass ich so viele Songs nicht kenne.
Mhm.
Das ist wirklich vergessene Sachen vielleicht teilweise sind oder Sachen, die halt einfach die einfach total gut passen da. So,
ja, ne? Eben, weil es nicht so die total bekannten Sachen sind. Das ist ja auch so,
dass er bringt keinen Beach Boys Song oder so, was irgendwie total nahegelegen hätte.
Mhm.
Oder weiß nicht, Iggy and the Stooges oder sowas.
Ja.
Das sind eher so diese wirklich so Pop, so auch so, Radiopop aus der Zeit, ne? Auch gar nicht so der.
Auch so Sachen, die nicht unbedingt jetzt die großen Hits geworden sind oder Erinnerung geblieben sind. Ne? Ja. Also, was aber sehr stark ist, ist, dass er jetzt, das war ja bei beim Reservoir Dogs Soundtrack schon so ein bisschen so, und hier hat er noch mehr drauf gesetzt, diesen Radiostations-Charakter vom Soundtrack zu unterstreichen. Das hat er ständig diese Jingles drin von KHJ, den Sender gibt es bis heute. Ist ein AM-Sender in Los Angeles. Ist mittlerweile haben die eigentlich eher eigentlich mittlerweile ein reiner römisch-katholischer Sender, und das KHJ steht mittlerweile für Kindness, Happiness and Joy. Ich weiß nicht, ob das früher auch mal so war. Aber das Lustige ist, ich habe auf dem dritten oder vierten Album von Everclear, das heißt, glaube ich, auch Soundtrack from an American Movie oder so. Das war leider nicht so geiles Album, aber da gibt es einen Song drauf, der heißt AM Radio, und er fängt an mit dem Callsign KHJ Los Angeles. Und dann hat das Ganze so ein Sample von einem Motown-Song. Aber das zieht sich auf dem Soundtrack so ein bisschen durch. Ich hab mir auch den Soundtrack sowohl eine Playlist angeguckt auf Spotify und dann gemerkt, ach, es gibt ja auch das Album, und da dann die ganzen Jingles gehört mit auch Wettervorhersagen und Werbung zwischendurch drin. Ja.
Mit der Werbung für Sonnencreme und so. Das ist schon sehr schön.
Genau. Und aber es sind auf jeden Fall auch durchaus, es sind teilweise auch ein paar bekanntere Songs im Film, die dann damit nicht auf dem Soundtrack sind. Ich glaube, es gibt eine Szene, in der läuft Joe Cocker The Letter. Was er auch, der hat ja viel nur gecovert, und das ist ja auch nicht im Original von dem. Dieses She wrote me a letter. Ja. Nee, aber das ist aber halt alles so, finde ich, bei Tarantino gesetzt, ne, dass sowas halt dann auch gut ist. ansonsten ist der Film ja wohl voll mit auch so Gastauftritten von Tarantinos Standard, Samuel Jackson ist nicht drin, fällt mir gerade auf. Warum eigentlich? Mhm. Der ist doch sonst überall immer drin. Und Kurt Russell hat eine kleine Rolle, heißt Zoe Bell, die Stuntfrau, die in Death Proof die Hauptrolle spielt, die spielt eigentlich auch ständig mit, jetzt auch vor der Kamera, also auch offiziell unter ihrem Namen. Zoe Bell, ja. Ja, dann der
Michael Madsen.
Kurz vor. Tim Roth hat eine Szene gehabt, die wurde aber geschnitten. Das steht sogar so im Abspann drin. Da steht irgendwie The Gang und da sind dann Michael Madsen, Tim Roth, Zoe Bell und noch irgendwer. Also nach dem Motto, meine Leute, mit denen ich immer zusammenarbeite. Und dann steht aber bei Tim Roth Cut. Also da hat er im Abspann drin gehabt, obwohl er seine Szene rausschneiden musste. Mhm. Es ging sogar noch das Gerücht drum, es sei möglich, dass eine längere Version als Mehrteiler auf Netflix rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Naja. Ach ja, und die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman, die in der dritten Staffel Stranger Things mitgespielt hat, spielt auch mit, wenn auch nur in einer Szene. Die spielt die Linda Kasabian, nach der sich die Band Kasabian benannt hat, die Fahrerin war an dem Abend, die allerdings hier in dieser Alternative History unter dem Vorwand, sie habe ihr Messer im Auto vergessen, davon fährt. Ja, kommen wir mal kurz zum, was dann der Schluss ist, ne? Also, da wurde in der Film dann eben auch, das fand ich halt eben auch so, ich fand es interessant, weil ich weiß nicht, wie man diesen Film guckt, wenn man gar keine Ahnung hat von, weil dann ist man, glaube ich, total perplex und denkt so, wer sind diese, wenn du nie was von Charles Manson gehört hast, dann, also ich finde es halt, deswegen meine ich halt, der Film wäre besser, wenn das nicht drin wäre, weil wenn du nichts von Charles Manson gehört hast, dann weißt du nicht, was es damit auf sich hat, warum das creepy ist da auf der Farm, außer dass die natürlich creepy sind im Film. Dann weißt du auch nicht, was in Wirklichkeit passiert ist, als diese vier Leute diese Auffahrt hochgelaufen sind, was dann historisch wirklich passiert ist an dem Abend. Wenn du das allerdings weißt, dann hat diese Tatsache, dass der Kurt Russell aus dem Off den Abend mit genauen Zeitangaben erzählt und sagt, und Sharon Tate kommt aus dem Restaurant zurück und währenddessen kommt Rick Dalton und sein Stuntman kommen später zurück und sind total betrunken und dann wird immer schön mit Uhrzeiten und dann kommt halt eben die Szene so und jetzt kommen sie die Straße rauf. Aber dann fängt es halt an, schon anders zu werden, weil Leonardo DiCaprio die zusammenscheißt, weil sie mit ihrer lauten Schrottkiste so viel Krach machen auf der Straße. Ja, und dann nimmt halt eben alles eine andere Entwicklung als in Wirklichkeit. Und ich muss sagen, ich wusste, dass es am Schluss brutal wird und ich hatte wirklich Sorge, dass der Film dann die echten Morde darstellt. Und das wäre auch nicht in Ordnung gewesen. Ich weiß aber nicht, ob ich das viel besser finde. Dem Publikum, also es war so, es wurde viel gelacht in dieser Szene, in dieser ganzen Sequenz, weil die auch einfach übertrieben gewalttätig ist. Also es ist wirklich halt so typisch Tarantino und ich würde halt auch sagen, das ist gewaltverherrlichend. Aber ich hatte halt eben Schwierigkeiten damit, weil wenn du dich mal auf die Szene im Film einlässt, okay, Brad Pitt ist auf LSD zu seiner Verteidigung, also sein Charakter. Ja, ob er in Wirklichkeit LSD nimmt, weiß ich nicht. Aber sein Charakter ist in dieser Szene unter Einfluss von LSD. Und handelt vielleicht schon, ja, in Notwehr, aber man hätte die auch unschädlich machen können, ohne sie so brutalst umzubringen, wie sie es im Film tun. Also, kurz für die Leute, die zuhören, obwohl sie den Film nicht gesehen haben, eben ist es in dem Film so, dass anstatt zu Sharon Tate und ihren Freunden hochzulaufen und die zu überfallen und umzubringen, was in Wirklichkeit passiert ist, ist es eben so, dass sie spontan beschließen, den Cowboy-Darsteller, also den Charakter von Leonardo DiCaprio, umzubringen. und die Leute umzubringen, die ihnen im Fernsehen immer Gewalt beigebracht haben. Und da spielt ja der Film auch so damit, so haha, Hippies und von wegen Gewaltdarstellung ist böse und jetzt sind die aber die Bösen und naja, und dann ist das Ganze halt so eine Erfüllung, Wunscherfüllungsfantasie, also Sharon Tate wird verschont und stattdessen werden dann die doofen Hippies abgemetzelt, die doofen Hippies, die unterm Einfluss von einem Kultführer stehen und Leute umbringen wollten, die werden brutalst niedergemetzelt, bis hin zu der absurden Szene, dass die Frau da im Pool vom Flammenwerfer verbrannt wird, wo ich mir denke, warum taucht die nicht? Aber ja, das war aber auch so, der Flammenwerfer, das war hier der Pavlov, nicht der Pavlovsche, der tschechowsche Flammenwerfer. Weil das ist ja ein Filmrequisit und es gibt so einen Nazi-Film, der so ein bisschen Inglourious Basterds-mäßig früher vorkommt. Man sieht eine Szene und man sieht später, als Brad Pitt im Gartenhäuschen ist, sieht man, dass der Flammenwerfer da an der Ecke steht. Und da weiß man, ah, der Flammenwerfer aus dem ersten Akt kommt im dritten Akt wieder vor.
Er muss benutzt werden.
Genau.
Ja, also das ging mir auch so, dass es wirklich, es war das Äquivalent zu den Nazis in Inglourious Basterds, die man einfach auch so ein bisschen gewissenlos, brutalst zerstückeln und niedermetzeln darf. So, mhm. Das so auf die Hippies oder, na gut, die Manson-Family zu übertragen. Genau. Ja, ich meine, Charles Manson ist natürlich auch so das ultimative Böse für die Amerikaner so ein bisschen und das ist schon ein bisschen nachvollziehbar, aber ich fand es trotzdem, ja, also es hätte jetzt auch das mit dem Flammenwerfer fand ich übertrieben. Ich fand es übertrieben, dass Brad Pitt den Kopf der einen irgendwie ja. 6-mal auf den Marmor knallt.
Zu einem Zeitpunkt, also, wo sie eigentlich schon tot sein müsste. Also das
ist wirklich so diese Lust am Splatter, die Tarantino einfach hat. Das ist ein bisschen kindisch und pubertär.
Ja, finde ich auch. Also,
mir auch bei einem Film, der halt vorher extrem smooth und elegant war und so und auch ja eigentlich eher erwachsen wirkte oder eher so ein bisschen altersmüde vielleicht oder altersmilde.
Ja.
Und das hat dann einfach nicht so richtig gepasst.
Ja. Aber es ist ein interessanter Effekt, weil eben bei mir ging es so, dass mit diesem Erzähler, diesem Kniff, dass dann halt irgendwie so dann, dass so dargestellt ist, so pseudodokumentarisch der Abend erzählt wird, da habe ich halt eben, dann hat sich bei mir halt eben diese Spannung so aufgebaut, dass man wirklich jetzt erwartet, jetzt passiert's. Und dann ist das halt eben so eine Erleichterungsauflösung, obwohl das halt so brutal ist, dass man dann darüber erleichtert lacht und dann auch so sozusagen fast schon anfeuern will. Also das, denke ich, ist das, was Tarantino denkt, also so inszeniert, dass Tarantino eben sich in dieser Fantasie erfreut, was wäre, wenn ein mutiger Stuntman und sein versoffener Chef, der abgeheftete Schauspieler, wenn die es geschafft hätten, die Manson-Family in die Flucht zu schlagen und oder zu denen den Garaus zu machen und darüber er seine womöglich es schafft, seine Karriere wieder zu beleben, weil er dann ja danach zu Sharon Tate eingeladen wird. Was ja auch, und dann endet es eben dann mit dem Titel Once Upon a Time in Hollywood, damit auch jeder weiß, dass hier ist ein Märchen. So, also ich muss ihn jetzt nicht sofort wiedersehen, aber ich habe insgesamt deutlich ein besseres Gefühl als bei The Hateful Eight. Aber ja, es ist halt ein Tarantino-Film. Ich weiß nicht. Mal gucken, was beim nächsten Mal bei rumkommt. Ich finde, es ist ein bisschen unfair, ja. Also ich habe Girls sehr gemocht und ich habe Girls sogar entgegengefiebert, weil ich nämlich den Indie-Film Tiny Furniture von Lena Dunham geguckt habe, bevor Girls rauskam. Und dann dachte, oh cool, das wird bestimmt voll die geile Serie. Und die war dann ja auch ein Riesenphänomen. Aber ich hätte jetzt Lena Dunham als Mitglied der Manson-Family nicht gebraucht. Das lenkt mich voll ab, weil irgendwie, für mich ist das immer Lena Dunham, aber gut. Ja, das ist auch einfach unfair von mir wahrscheinlich. Dafür habe ich, wie heißt sie, nicht erkannt, Dakota Fanning. Die war halt die im Haus, die da am meisten gesprochen hat. Also so, ja. Ja, also ich fand es auch interessant, dann das kann man auch sagen, ja, ist ein Stück teilweise auch ein bisschen Zeitverschwendung, wie viel Ressourcen auch darauf verwendet wurden, mittendrin einfach Sequenzen zu machen, die 10 Minuten lang Western sind, einfach weil du dann die Serie siehst, die Leonardo DiCaprio als Charakter gerade dreht. Also diese Pilotfolge. Was übrigens eine real existierende Serie war.
Ja, ich meine, da macht er halt einfach so, was er will. Ne? Da lässt er es halt einfach laufen.
Genau.
Und das ist dann so ein bisschen so, Tarantino feiert sich selbst. Und das ist halt auch meine These, dass er darüber, dass er dann da so ein bisschen das Gleichgewicht verloren hat oder die Balance von dem, was interessiert jetzt den Zuschauer daran und was findet er jetzt daran geil, wirklich einen authentischen 50er-Jahre-Western nachzustellen.
Also man hätte die gleiche
Hollywood zu fingieren.
Also da gab es ja schon was zu erzählen war, dass also DiCaprio irgendwie vorher ganz lange seine seinen Text lernt und aber sich betrinkt und dann verkatert zum Drehen kommt, dann feststellt, dass sie ihn in eine ganz dicke Maske einpacken und dass ihm das alles nicht gefällt, weil ihn sie in so einem Hippie-Bösewicht machen mit Bart und Zottel, mit Jacke, mit Fransen dran und dann merkt er halt eben, dass er zum alten Eisen gehört und liefert dann aber, nachdem er so positives Feedback bekommt, seine beste schauspielerische Leistung ab, wie ihm das Mädchen sagt, die Kinderschauspielerin. Mhm. Und das war schon für den Charakter nicht verkehrt, aber man hätte das Ganze in der Hälfte der Zeit wahrscheinlich machen können. Ja.
Aber und auch die Szene, dass Sharon Tate im Kino sich selbst anguckt, ich meine, das ist einfach die Lust am Erzählen da irgendwie, dass man irgendwie sowas auswalzen will und ausbreiten. Und ich habe Rezensionen gelesen, die genau das gefeiert haben, dass man sich dann freut, wie sie sich freut, sich selbst im Kino zu sehen und dann noch mit dem Kniff, dass es die echte Sharon Tate ist, die sie hier anguckt.
Ja, genau, also, dass die falsche Sharon Tate die echte anguckt, ja.
Ja, aber man kann es halt so und so sehen. Ich fand es halt dann auch ein bisschen, also mir war es ein bisschen zu wenig dann auch, aber
ja. Naja,
man versteht, wo es herkommt, so ein bisschen. Ne?
Der Film wird auf jeden Fall Oscar-Nominierung bekommen, weil es geht um Hollywood. Und wenn die Oscars eins mögen, ja, dann Hollywood.
Das haben wir ja schon herausgearbeitet an mehreren Beispielen, ja.
Ja, aber ich glaube, das reicht eigentlich schon, ne, darüber zu sprechen. Da fällt mir gerade ein, ach, übrigens lustig, die nee, ist nicht wirklich lustig, nicht interessant. Ich habe jetzt gerade nur aber es ist ein Tarantino-Film. Und mit allem Guten und allem Schlechten. Ich werde mir auch den 10. Tarantino-Film, wenn er dann jetzt noch einen macht, angucken. Und ich habe große Zweifel, dass er jemals einen Star Trek-Film machen wird, was er ja behauptet und was im Gespräch ist. Aber das ist so ein Unsinn. Da glaube ich eher, dass er was anderes macht als 10. Film. Weil er will ja angeblich nur 10 Filme machen. Ich gehe auch davon aus, dass er mehr als 10 Filme machen wird. Also mal gucken. Wir werden sehen. Ich hätte noch was. Ich weiß nicht, ob ich davon letztes Mal, habe ich von Big Little Lies schon erzählt?
Ich glaube, also ich habe auch schon davon gehört, dass es gut sein soll.
Es ist gut. Ich glaube, man kann es vielleicht auch auf Amazon kaufen. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe es auf Sky Ticket gesehen. Und wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Ist halt super krass prominent besetzt. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Charlene Woodley.
Ist auch auf Prime. Mhm.
Und wen habe ich noch vergessen? Laura Dern und Zoe Kravitz. Und es geht halt um fünf Frauen und es basiert auf einem Thriller mit dem gleichen Titel. Und es sollte ursprünglich eine Miniserie sein. Es spielt in Monterey in Kalifornien. Und die sind alle so ein bisschen reich und haben alle Kinder im Grundschulalter. Und ja, es ist schwer darüber zu sprechen, ohne es zu spoilen. Also es ist eine sehr interessante Verwicklung, wie geht um soziale Interaktionen zwischen diesen Frauen. Und der ganze Zeit geht das so ein Stück weit, sieht man das Foreshadowing, dass eben an einem bestimmten Abend etwas passiert. Man hat relativ bald dann raus, dass wahrscheinlich jemand stirbt. Das wird, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt. Man weiß aber noch nicht, wer und wie es dazu kommt. Und das hat dann auch immer so Szenen, wo du dann andere Beteiligten, andere Unbeteiligten siehst, die irgendwie andere Eltern sind oder Lehrer an der Schule der Kinder, die über die Leute sprechen. Und es ist einfach sehr unterhaltsam und es ist sehr lustig anzusehen, also was für eine Freude diese Serie daran hat, den Schauspielerinnen was zu tun zu geben. Und in der zweiten Staffel wird dann noch Meryl Streep hinzugebracht, um noch eine Oscar-prämierte Schauspielerin oben drauf zu setzen. Und da bin ich jetzt aber erst so 2-3 Folgen rein. Also ich kann es definitiv empfehlen. Die erste Staffel ist auch schon von 2017. Und die zweite Staffel lief jetzt dieses Jahr. Ich finde, man kann, es ist aber auch sowas, wo man sagen könnte, ja, warum habt das da überhaupt eine Fortsetzung gemacht? Weil die Story des Romans ist in der ersten Staffel erzählt und dann wird eine künstliche Fortsetzung erzählt in der zweiten Staffel. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht schlecht ist. Das Ganze ist unter Federführung von David E. Kelly entstanden. Das ist ein langjähriger Fernsehdrehbuchautor und Produzent, der unter anderem sich verantwortlich zeichnet für Picket Fences, Chicago Hope, Ally McBeal, Boston Legal, und so weiter und so fort. Also, und er ist übrigens der Mann von Michael Pfeiffer, das vergesse ich gerne. Ich habe auf jeden Fall länger nichts mehr besetzt, was ich von dem richtig gesehen habe, war halt Ally McBeal, was ich sehr gerne gemocht habe. Und Big Little Lies ist anders. Noch. Also ich habe gehört, die zweite Staffel soll so ein bisschen nachher in eine Ally McBeal-Richtung gehen. Ich weiß aber nicht, ob das so kommt und ob ich das will. Mal sehen. Das so als kurze Empfehlung zum Schluss hin.
Ja, habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel und schon vor, ja, ich bin gerade so ein bisschen bei Orange is the New Black reingeraten.
Aha.
Gefällt mir auch ganz gut, aber das ist, man guckt es ein bisschen auch wie so eine Soap.
Ja, das ist, ich glaube auch, dass mir das zu soapig ist. Also,
ich zweifle noch dran, ob ich das wirklich durchhalte, 7 Staffeln lang.
Und dann ist aber auch Schluss, ne? Jetzt dieses Jahr kommt, glaube ich, die letzte.
Ja, oder? Die letzte ist jetzt ja ist schon durch, glaube ich. Frag mich halt, wie die das durchhalten wollen, die ganze Zeit. Wobei ich glaube, dann einige auch entlassen werden und so, aber sie finden es trotzdem sehr viel, sehr lang.
Ja, sag mal, hast du Bone Tomahawk schon gesehen?
Ja, habe ich auf dem Fantasy-Filmfest mal gesehen.
Na krass, weil der ist nämlich jetzt auch immer noch auf Netflix und ich habe so viel Gutes drüber gehört, habe den immer noch nicht gesehen, also den gucke ich mir vielleicht mal an.
Der ist sehr gut, ja, der ist sehr gut, aber auch sehr, sehr gruselig oder sehr blutig dann ab einem bestimmten Moment. Ist relativ lang wie so ein Western und dann wird es auf einmal sehr eskaliert, das so ein bisschen.
Ja, es ist halt ein Western-Horror halt, ne? Ja.
Ja, genau, aber es ist eine schöne Kombi.
Das war Überpop Folge 69. Die Runde 70 erscheint voraussichtlich noch im September. Danach sollten wir es auch schaffen, unseren regulären 2-Wochen-Rhythmus wieder einzuhalten. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, unsere Folge zur dritten Staffel Stranger Things war aufgrund eines dummen Eingabefehlers meinerseits nicht abspielbar. Sie sollte jetzt aber in eurem Feed sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!